Der Prozess. Der Fall von Mike T. ist ein besonderer Fall, denn er zeigt ein ganz besonderes Problem unseres Rechtsstaates. Er zeigt, dass wir noch immer ein Problem im Umgang mit minderjährigen Straftätern haben. Es gab bereits einen ähnlich gelagerten Fall, der ein Jahr zuvor durch die bundesdeutschen Medien ging. Der Fall Mehmet. Mehmet aus München war ein Intensivstraftäter, der bereits vor seinem 14. Lebensjahr unter Einsatz von erheblicher Gewalt schwere Straftaten beging. Er beraubte Menschen, schlug Menschen zusammen, er verletzte Menschen teilweise sehr schwer. Die Polizei nahm ihn immer wieder fest, aber sie konnten ihm nichts anhaben. Er wusste genau, dass er noch nicht strafmündig war. Mehmet war 13, genau wie Mike T. bei seinen Taten. Die Polizei wartete auf Mehmets Geburtstag. Nachdem er 14 wurde, beging er eine neue, schwere Straftat. Er schlug einen Schüler bewusstlos und nahm ihm dann das Handy weg. Sofort klickten die Handschellen. Er kam in Untersuchungshaft und wurde wegen seiner Vorgeschichte, die natürlich aktenkundig war, sowie der neuerlichen Tat zu einer erheblichen Jugendstrafe von einem Jahr verurteilt. Diese musste er nicht verbüßen. Stattdessen war beschlossen worden, den noch jugendlichen Türken abzuschieben, obwohl er mit seinen Eltern schon über Jahre in Deutschland gelebt hatte. Mehmet musste das Land verlassen. Bis heute lebt er bei seinen Verwandten in der Türkei. Er würde gern zurück nach Deutschland kommen, aber die Chancen sind sehr gering. Nicht zuletzt, weil er in der Türkei weitere Straftaten begangen hat. Mike T. aber konnte man nicht abschieben. Es ist nicht so, dass der Staat überhaupt keine Möglichkeiten hat bei auffälligen Jugendlichen, die noch nicht die Strafmündigkeit erreicht haben, nur sind diese Möglichkeiten begrenzt und in extremen Fällen sind sie wirkungslos. Mike T. war ein extremer Fall. Zunächst einmal ist die Polizei angehalten, Gespräche mit den Eltern des Straftäters zu führen. Wieder und wieder. Im Fall von Mike zeigten diese Gespräche allerdings keine Wirkung, weil es seine Mutter ganz offensichtlich nicht interessierte, was ihr Sohn anstellte. Sie war mit den Folgen ihrer Alkoholsucht beschäftigt. Es gab noch ein anderes Problem. Bis es zu einem Prozess kam, verging abermals viel Zeit. Im Fall Mike T. gab es seit Jahren kistenweise Akten, Vermerke und Berichte von der Jugendgerichtshilfe, von sozialen Diensten und natürlich von der Polizei. Auch nach seinem 14. Geburtstag hatte Mike T. wieder etliche Strafverfahren produziert. Und ein Strafverfahren besteht aus den Ermittlungen der Polizei, der Abschlussverfügung der Staatsanwaltschaft und der Anklageschrift, mithin aus sämtlichen Papieren, die sich angesammelt haben. Im Fall von Mike T. dauerte es bis zum Prozess fast ein Jahr, weil die Staatsanwaltschaft und die Gerichte völlig überlastet waren. Als ich wegen weiterer Taten von Mike T. von der Staatsanwaltschaft auf den Aktenberg bei Gericht angesprochen wurde, nahm ich mich sofort dieses Täters vorrangig an. Zunächst habe ich alle 21 Verfahren von Mike T. miteinander zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbunden. Es musste etwas geschehen. Ich verhandelte diesen Fall als eines meiner ersten Verfahren als Jugendschöffengerichtsvorsitzender. Der Prozess fand im Schwurgerichtssaal statt. Das ist der größte Sitzungssaal im Landgerichtsgebäude in Zwickau. Ich musste diesen Saal nehmen, es war kein anderer Raum frei. Die Gerichte waren zu dieser Zeit völlig überfordert. Es gab viel zu viele Straftaten, die alle gleichzeitig Aufmerksamkeit forderten. Der Schwurgerichtssaal ist ein sehr beeindruckender Raum, aber er strahlt auch eine bedrückende Atmosphäre aus. Die einzige Lichtquelle sind die viel zu großen Deckenleuchter und die wenigen Lampen, die an der Wand an den dunklen Holzvertäfelungen hängen. Diese Vertäfelungen sind genauso finster wie die Bänke, Stühle und Tische, die den ganzen Raum einnehmen. Alles ist im rechten Winkel angeordnet. Sogar die Jugendstilmalereien an der Decke sind rechteckig und dunkel. Fenster gibt es nicht. Mitten in diesem Saal saß Mike T. Er war immer noch furchteinflößend. Seine Glatze und sein übermäßiger Körperwuchs ließen ihn wie ein Riesenbaby aussehen, dem man seine Beschäftigung genommen hatte. Sein Leben bestand aus der Begehung von Straftaten, aus der Zugehörigkeit zum Nazimilieu. Er war ein verlorenes, ein hilfloses Kind. Auf einer der Bänke weiter hinten saß die Mutter von Mike, ganz allein. Sie konnte sich vor Zittern kaum auf ihrem Platz halten. Ich weiß nicht, ob das vom Alkoholentzug kam oder weil der Prozess ihr so sehr zusetzte. Eigentlich konnte es nicht ihr erster sein, da auch ihre anderen Kinder keine Engel waren. Der kleine Nazi wurde von einem körperlich sehr kleinen Anwalt verteidigt, neben dem Mike T. noch größer wirkte. Der Anwalt wagte die Flucht nach vorn. Viele Verteidigungsstrategien gab es für seinen Mandanten ohnehin nicht. Alle Taten ließen sich nachweisen. Es war offensichtlich, dass Mike T. immer sehr genau gewusst hatte, was er tat. Sein Handeln war immer vorsätzlich und gezielt. Er war bei keiner der Taten schuldunfähig oder vermindert schuldfähig gewesen. Er hatte eindrücklich unter Beweis gestellt, dass er auch im hochalkoholisierten Zustand noch zielsicher zuschlagen konnte. Der Angeklagte war auch in den Situationen, in denen die Polizei an den Tatort kam, immer zielgerichtet vorgegangen. Entweder um zu fliehen oder um wenigstens der Festnahme zu entgehen, wenn er nicht mehr fliehen konnte. Dann rempelte er sich seinen Weg frei. Er war also nicht zu dumm. Sein Verteidiger hielt ein flammendes Plädoyer für den jugendlichen Verbrecher. Ein Plädoyer wie aus dem Lehrbuch. Er erklärte dem Gericht, dass die Situation nicht besser werden würde, wenn man Mike T. ins Gefängnis steckte. Das müssten wir einsehen. Dieser junge Mann stamme aus zerrütteten Familienverhältnissen. Es habe nie eine starke Hand gegeben, die ihm den richtigen Weg aufzeigte. Und weil er niemanden gehabt habe, sei er ins Neonazi-Milieu abgerutscht. Dort habe er die Bestätigung und die Anerkennung bekommen, die ihm zu Hause fehlten. Das war sicherlich richtig. Der Anblick der Mutter in der dritten Reihe und die Abwesenheit von allen anderen Familienmitgliedern reichten schon als Indiz für diese These. Aus der Familie T. waren etliche Straftäter hervorgegangen. Es war nicht ganz falsch, was der Verteidiger da sagte. Wir wägten ab. Wenn wir Mike T. ins Gefängnis steckten, würde er nach einer gewissen Zeit rauskommen und höchstwahrscheinlich einfach da weitermachen, wo er aufgehört hatte. Also versuchten wir, einen Zwischenweg zu gehen. Wir versuchten, ihm eine Hand zu reichen. Wir versuchten, ihn aus dem Neonazi-Milieu zu ziehen. Wir verurteilten Mike T. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen, der mehrfachen Körperverletzung und der gemeinschaftlich begangenen gefährlichen Körperverletzung, Beleidigung, Sachbeschädigung, des gemeinschaftlichen Diebstahls in 19 Fällen, der fahrlässigen Trunkenheit im Verkehr und des vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Wir entschieden uns für eine Jugendstrafe in Höhe von 2 Jahren. Das war extrem hoch für einen jungen Mann, der gerade einmal 14 Jahre alt war. Aber wir sperrten ihn nicht ein. Diese sehr hohe Jugendstrafe wurde nicht vollstreckt, sondern deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt. Und zwar mit einem großen Katalog an Maßnahmen. So verboten wir ihm, ab 19 Uhr noch in der Stadt unterwegs zu sein. Frühmorgens durfte er ab 8 Uhr in die Stadt. Wir verboten ihm, den Busbahnhof der Zentralhaltestelle in Zwickau aufzusuchen, weil sich dort die Jungen und insbesondere auch die rechtsradikalen Straftäter trafen, hier Bier tranken und in der Folge routinemäßig Straftaten begingen. Eine weitere Auflage bestand darin, dass er regelmäßig die Berufsschule besuchen musste, denn zur Schule war er natürlich auch nicht mehr gegangen. Es wurde ihm verboten, in der Öffentlichkeit Alkohol zu trinken. Er musste Arbeitsstunden ableisten. Er musste Entschuldigungsbriefe schreiben, ein riesiges Bündel an Maßnahmen, um dem jungen Mann eine Botschaft zu vermitteln. Ja, du hast diese Fehler gemacht. Dafür machst du jetzt das Richtige. Dann kommst du mit einem blauen Auge davon. Wenn du jedoch nur gegen eine der Auflagen verstößt, musst du ins Gefängnis. Das war unsere Strategie. Wir wollten ihn erzieherisch beeinflussen und gleichzeitig davon abhalten, weitere Straftaten zu begehen. Damals dachte das Gericht, dass der Angeklagte auf diese Weise gestoppt werden könnte, dass er sich besinnen würde. Ich hatte wirklich Hoffnung. Ich hatte ihn ja gesehen, hatte gesehen, wie geknickt er im Gerichtssaal saß, als er das erste Mal in seinem Leben die Konsequenzen seiner Taten spüren musste. Konsequenzen, die er nicht einfach wegprügeln konnte. Doch meine Hoffnung entpuppte sich als Illusion. Die ersten paar Wochen gelang es Mike T., sich an die Auflagen zu halten. Im dritten Monat beging er ein Körperverletzungsdelikt. Mike T. fing nun auch an, Drogen zu konsumieren. Am Anfang war es nur Marihuana, relativ bald kam Crystal Meth dazu. Also musste er doch in die Jugendstrafanstalt. Die 2-jährige Haftstrafe wurde vollstreckt. Heute ist Mike T. erwachsen. Ich sehe ihn immer noch regelmäßig vor Gericht. Er ist weiterhin ein Intensivstraftäter. Allerdings begeht er keine Raubstraftaten mehr. Es sind jetzt meist Drogendelikte und andere kleine Straftaten. Er beschäftigt vor allem die Strafrichterkollegen. Mike T. hat sich aus dem Trinkermilieu seiner Familie ins Neonazi-Milieu geflüchtet und aus dem Neonazi-Milieu rutschte er ins Drogenmilieu. Mike T. ist heute schwer drogenabhängig, einer unserer sogenannten Stammkunden.